So, hi und herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde im Zuge der heute Abend um 19 Uhr stattfindenden Diskussionsrunde in der Villa Leor im Zuge der Lateinamerika-Woche. Und zwar geht es heute um das Thema Klimawandel und Menschenrechte. Wir haben heute drei Studiogäste, die heute Abend auch GesprächspartnerInnen bei der Diskussionsrunde sind, und zwar Geraldo Grützmann, Heike Kammer und Mina Bayalani. Könnt ihr euch alle nacheinander ganz kurz vorstellen und eher eure Verbindung zu dem Thema kurz erläutern?
Hallo, ich bin Geraldo. Ich bin Brasilianer und arbeite zurzeit bei Mission Eine Welt in Neuendettelsau. Ich bin Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche und da haben wir sehr viel zu tun mit diesem Thema. Ich arbeite im Referat Lateinamerika und auch im Referat, wo es geht um Partnerschaften, besonders nach Brasilien. Und da sind diese Probleme mit Menschenrechten und Klimawandel immer sehr präsent in den Menschen, denen wir hier begegnen. Also meine Aufgabe sind Begegnungen zwischen diese Länder und Menschen zu fördern.
Ja, ich bin die Heike und ich bin bei Peace Brigades International, PBI, und war selbst viele Jahre in Mittelamerika und Südamerika. Und unsere Aufgabe dort ist es, Menschen zu begleiten, die sich im eigenen Land für Menschenrechte einsetzen. Sie begleiten, bei Aktionen dabei zu sein, um damit eine Öffentlichkeit zu schaffen international und dadurch eine Sichtbarkeit und einen Schutz, damit diese Leute ihre Menschenrechtsarbeit machen können.
Ja, also ich bin die Mina Bayalani und ich bin als Vertreterin von Fridays for Future Nürnberg hier. Und wir stehen eben für den Klimawandel und stellen auch Forderungen auf für die Stadtpolitik.
Geraldo, Sie haben jetzt uns vorhin schon ein bisschen das angerissen, aber vielleicht können Sie uns nochmal genau sagen, welche Tätigkeitsfelder Ihre Arbeit dann eigentlich auch in Brasilien hat oder wie das so zusammenhängt alles.
Also ich war in Brasilien Pfarrer, habe da über 20 Jahre in Gemeinden gearbeitet, besonders in ländlichem Bereich. Und mein Alter, fast 60 Jahre, entspricht auch genau die Zeit, wo es sehr viele Veränderungen gab, auch in Brasilien, was Klima und auch Menschenrechte zu tun hat. Also in diese letzten 50 Jahre ist Brasilien aus einem Agrarland ein Land geworden, wo über 80% in Städte wohnen. Und das hat auch noch immer viel mehr Probleme gebracht und die Lösungen sind nicht immer ganz so einfach. Es ist also sehr komplex geworden. Und ich habe jetzt diese gute Möglichkeit, auch nochmal Brasilien sozusagen aus der Distanz zu beobachten, da ich hier arbeite, und kann dann auch sehr oft Vergleiche stellen. Wie entwickelt es sich hier in Europa? Wie entwickelt es sich in Brasilien? Und was besonders wichtig ist, die Zusammenhänge. Was bedeutet es, wenn politische Entscheidungen hier getroffen werden, wenn in Brasilien Entscheidungen getroffen werden, Abkommen zwischen Mercosur und der Europäischen Union? Was bedeutet das jetzt im alltäglichen Leben für die Menschen, die hier oder dort leben? Und was können wir da auch verändern? Ich glaube, nicht nur in Brasilien, sondern hier auch. Also diese Zusammenhänge sind sehr wichtig und deswegen muss die Diskussion auch immer global sein. Ich gehe davon aus, für mich ist ein wichtiges Begriff, es kommt aus dem Griechischen, das ist das Wort Oikos, das steckt auch in dem Wort Ökologie, also es ist das Haus. Und diese Erde ist nämlich unser Haus als Bürger dieser Welt und ein zweites Haus haben wir nicht.
Sie haben jetzt schon die Zusammenhänge angesprochen. Wenn wir jetzt uns anschauen, Klimawandel und Menschenrechte, sind das nicht zwei verschiedene Paar Stiefel? Welche Zusammenhänge gibt es denn da? So die Frage an alle.
Also grundsätzlich, durch den Klimawandel werden einige Menschenrechte bedroht, vor allem das Recht auf Leben, Wohnen und auch auf eine angemessene Ernährung aufgrund einiger Naturkatastrophen. Viele Menschen verlieren ihr Leben, viele Menschen verlieren ihr eigenes Zuhause und müssen umherirren und da werden eben ein paar Rechte gefährdet oder auch eingeschränkt.
Ich hätte noch mal eine Frage, bevor wir jetzt noch weiter in das Thema selber einsteigen, an Heike. Du hast gemeint, du bist aktiv bei den Peace Brigades International. Du meinst, du hast auch gearbeitet in Lateinamerika. Kannst du mal kurz die Aufgaben von Peace Brigades International darstellen?
Ja, die Aufgaben sind vielfältig. Das Ziel ist, dass Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu tun und auch Erfolge zu haben, ohne dass sie, also weil in Lateinamerika sind einfach Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen, auch ganz besonders bedroht, ermordet zu werden, entführt zu werden, bedroht zu sein. Und sie können, also Menschenrechtsorganisationen fragen uns an, dass wir sie begleiten. Wir leben dort zusammen als internationale Gruppe, also Menschen verschiedener Länder, meistens so 6 bis 12 Menschen in einer Gruppe. Und auf Anfrage gehen wir mit Leuten. Was bedeutet das? Wir können in einem Bus mit Leuten mitfahren, die jetzt besonders bedroht sind und von hier nach da fahren. Wir können bei einer Demonstration dabei sein, wo es wichtig ist, dass wir uns nicht beteiligen, sondern praktisch daneben hergehen, um zu zeigen, es wird gesehen, es wird sichtbar, es wird auch international bekannt. Und die Erfahrung ist, dass die Regierungen, wenn sie also in solchen Kriegen, die eher so versteckte Kriege sind, ne, Menschenrechtsverletzungen nicht so offensichtlich wie jetzt in großen Kriegsgebieten, dass die Interesse haben, dass es nicht bekannt wird. Und damit unsere Arbeit präventiv wirkt, sodass die Menschen selbst die Möglichkeiten haben, ihre Rechte umzusetzen. Zum Beispiel auch Landkonflikte, dass Leute ihr Land behalten können, Konflikte gegen Staudammprojekte. Also da kommen wir auch ganz nah genau an das Thema des Klimawandels, weil vieles, was das Klima zerstört, zerstört den Lebensraum der Menschen. Und die, die darum kämpfen, ihren Lebensraum zu erhalten, werden besonders bedroht. Und unsere Arbeit zielt darauf hin, sie zu schützen, dass sie ihre Arbeit machen können.
Warum ist das denn so? Warum ist denn gerade in Lateinamerika der Einsatz für Klimaschutz so umstritten? Oder warum müssen da sich KlimaaktivistInnen irgendwie vor Konsequenzen fürchten?
Also der Zusammenhang von Lebensraum, den Heike angesprochen hat, der ist in Brasilien sehr wichtig. Und Brasilien tut sich schwer, in diese ganze Bewegung für die Erhaltung der Schöpfung, weil andere Interessen eine große Rolle spielen. Indem man in der Landwirtschaft zum Beispiel auf Agraranbau, auf Großbetriebe setzt, dann werden diese Betriebe auch den Lebensraum von Kleinbauern, Indigene wegnehmen. Und das ist jetzt ganz klar zu sehen. Im vergangenen Jahr waren ja die großen Brände im Amazonasraum da. Und das wurde sozusagen verstärkt durch eine Politik, wo man sogar gesagt hat, naja, das ist Interesse des Landes. Das Land kann nicht brach liegen. Es ist eine zu große Fläche für zu wenige Menschen, die da leben. Und so haben sich sofort Menschen auf den Weg gemacht, Großgrundbesitzer, und haben Indigene das Land weggenommen. Und da ist dann ein Konflikt da, und da sind die Verletzungen gegen Menschenrechte und gleichzeitig auch Vernichtung von der Natur. Und wir wissen, dieses ganze Gebiet, das Amazonasgebiet, ist wichtig für die ganze Welt und kann das dazu bringen, dass unser Klima wirklich nicht mehr zu retten ist.
Du hast gerade schon von einem metaphorischen Bild der Welt als Haus gesprochen, bei dem ja alle Menschen beteiligt sind, darauf leben und man eigentlich auch gegenseitig aufeinander angewiesen ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, es ist ja oft die Rede von dem benachteiligten globalen Süden, eben in diesem Haus, wenn wir eben bei dieser Metapher bleiben. Realisiert man bereits jetzt Folgen eben einer Ausbeutung, einer möglichen Ausbeutung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Südens, und steht das auch im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen?
Ja, es ist so, Brasilien hat ja von Anfang seiner Geschichte immer erlebt, dass Europäer gekommen sind und alles weggenommen haben, was es da gab. Der Name Brasilien stammt vom Holzbau Brasil, ein rotes Holz, das man damals genutzt hat, um Kleidung zu färben, rotes Farbe. Und heute gibt es das fast nicht mehr in Brasilien, weil es alles verschleppt wurde nach Europa. Und so in verschiedenen Zeiten. Und heute ist auch noch immer das Interesse an Mineralien, an Holz oder auch an die ganze Agrarprodukt. Also da gibt es einen Zusammenhang. Und die Veränderung im Klima, die sind heute sehr sichtbar. Also gerade im Moment nochmal haben wir Nachrichten aus Brasilien, wo in den Bundesländern von Minas Gerais und Espírito Santo eine große Überschwemmung da ist, die viel Leiden bringt für viele Menschen. Und da sind wirklich tausende Menschen verletzt in ihre Rechte. Also heute gibt es viele Menschen, die solidarisch sind, helfen mit, Städte aufzuräumen, die überschwommen waren. Menschen helfen mit, Häuser aufzubauen. Aber wir wissen, diese Nachrichten sind bald wieder weg. Und dann sind die sozialen Probleme immer noch da. Menschen, die ihr Haus verloren haben, werden nicht ein neues Haus haben. Und das ist ein Grundrecht, das Haus zu wohnen und so auch das Recht auf der ganzen Erde. So könnten wir weiterreden über Wasser und alles, was dazu gehört, was auch in diese ganze Bewegung in Zusammenhang steht.
Wir haben heute im Zuge der Lateinamerika-Woche drei Live-Gäste bei uns, die heute Abend auch noch in der Villa Leon eine Gesprächsrunde initiieren werden zum Thema Klimawandel und Menschenrechte. Wir haben uns jetzt schon viel mit Brasilien auseinandergesetzt. Heike, Sie sind sehr aktiv eben bei Peace Brigades International, vor allem auch in Zentralamerika. Welche Relationen zwischen Klimawandel und Menschenrechte erleben Sie denn da so in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also vieles ist ähnlich wie das, was Geraldo aus Brasilien sagte. Ich will mal ein bisschen auch auf den Widerstand der Menschen kommen. Zum Beispiel gibt es Gold in vielen Ländern und wo Gold ausgebeutet wird, da werden Flüsse vergiftet, die Leute verlieren ihr Trinkwasser. Und ein Beispiel mal aus Guatemala. Dort war ich im vorigen Jahr an der Goldmine La Puya. Dort sind jetzt sind schon fast 8 Jahre, dass die Leute die Straße blockieren, damit die Goldausbeuter, also diese Firmen, nicht reinkommen. Denn wenn sie das Gold ausbeuten, ist die Folge, dass ganz viele umliegende Dörfer nur noch vergiftetes Wasser haben. Das heißt, Wasser ist, ja, Wasser ist wichtig zum Leben. Und deshalb kämpfen die Leute darum, dass sie ihre Umwelt erhalten und ihr Trinkwasser erhalten. Diese Firmen sind international, also vor allem verbandelt mit Kanada. Und wenn sie das Gold nicht ausbeuten wollen können, weil die Leute Widerstand leisten, es gab schon ganz viel Repression, es gab schon ganz viel Festnahmen und auch Tränengaseinsätze seitens der Polizei. Aber die Leute sagen, wir müssen den Widerstand leisten, denn wenn wir es nicht tun, haben wir ja bald kein Wasser mehr zum Trinken. Und jetzt wollen die Firmen das Land verklagen nach so einem Investitionsschutzabkommen, was aufgrund von Freihandelsabkommen ist. Und auf, ich weiß nicht, wie viel Geld sie die genau Millionen oder Milliarden verklagen wollen. Und das ist natürlich auch etwas, ja, diese Investitionsschutzgesetze schützen die reichen Kapitalisten, damit selbst wenn Menschen im Widerstand sind, sie die Umwelt nicht ausbeuten können, dass sie dann trotzdem wenigstens ihr Geld bekommen. Also ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben, warum auch der Klimawandel, weil einfach Leute, sie beuten nicht nur andere Menschen aus, sie beuten auch Mutter Erde aus. Also wir bezeichnen in Mittelamerika die Erde so als Mutter, die uns ernährt. Und das ist einfach diese langfristige Ausbeutung, zerstört die Mutter Erde. Vielleicht noch kurz ein anderes Beispiel aus Honduras. Ein Wasserkraftwerk, was dort gebaut werden soll, wo auch verschiedene Firmen, honduranische und internationale, mit beteiligt sind. Und die Leute auch wissen, wenn dieses riesengroße Wasserkraftwerk gebaut wird, werden einige ihr Land verlieren, anderes wird das Land austrocknen, also auch diese Konsequenzen. Und die Menschen wehren sich dagegen. Und vor 3 Jahren, oder, ja, 2016, also vor fast 4 Jahren, wurde eine der Anführerinnen der indigenen Organisation Copin, sie wurde nachts in ihrem Bett erschossen, weil sie sich für die Umwelt, für die indigenen Rechte, für die Frauenrechte einsetzt. Ich war vor einem Jahr wieder dort gewesen. Die Leute kämpfen weiter. Der Staudamm ist noch nicht weitergebaut worden. Was wichtig aber auch ist, zu wissen, wie wir darin verbandelt sind. Zum Beispiel Banken aus Europa sind beteiligt mit Geldern, die auch nur dann zurückgezogen wurden, weil nach dem Mord an Berta Cáceres ganz viel Solidaritätsbewegung auch hier in Europa drauf gedrängt hat. Ja, wo kann man ansetzen? Setzen wir erstmal bei denen an, die wir auch hier greifen können, also auch hier in Europa. Siemens, die da so Turbinen liefern, das war schwierige Arbeit, dass sie sich da auch rausziehen. Und da müssen wir auch immer mal gucken, so wo sind ja unsere Firmen oder wir mit Konsumverhalten, aber auch die Firmen, die bei uns präsent sind, mit beteiligt an Menschenrechtsverletzungen. Und heutzutage sehen wir die Menschenrechtsverletzungen auch ganz stark mit dieser langfristigen Verletzung an der Mutter Erde.
Das heißt, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, haben wir eigentlich diesen Bezug von Menschenrechten oder Menschenrechtsverletzungen und Klimawandel eben durch diese systematische Ausbeutung eben gerade von wirtschaftlich schwächer gestellteren Staaten durch eben Staaten der westlich kapitalisierten Welt, eben auch Deutschland. Und ich möchte mal so einen kleinen Bogen schlagen jetzt, und zwar zu eben der Klimaschutzbewegung in Deutschland. Haben wir nämlich ja hier auch eine Vertreterin da, die Mina. Du bist von Fridays for Future in Nürnberg. Wie hängt das denn deiner Meinung nach zusammen, eben diese Menschenrechtsverletzungen und der Klimawandel? Und vor allem, was kann man denn hier vor Ort dagegen tun?
Also zuerst einmal haben wir ja schon erklärt, wie die Menschenrechte dadurch verletzt werden. Und das ist zum einen ja eben durch diese Naturkatastrophen, die eben bedingt durch die verschiedenen Ursachen ja umherkommen. Und was man sagen kann, ist, dass es einen Zusammenhang gibt, denn es ist ja auch klar und es wird ja auch sehr oft gesagt, dass durch den Klimawandel sehr viele Menschen leiden müssen, sehr viele Menschen auch an ihrer Gesundheit leiden. Und das zeigen wir dann auch eben durch unsere Bewegung. Klar, nicht jeder ist dann halt mit dabei, aber man kann ja auch anders selber was machen. Jeder kann irgendetwas dazu beitragen, den Klimawandel etwas abzuschwächen. Vor allem kann man an seinem eigenen Konsumverhalten etwas ändern.
Jetzt war ja gerade das vergangene Jahr eigentlich so auch so ein bisschen, um es mal ganz plakativ zu formulieren, auch ein bisschen das Fridays for Future-Jahr. Es gibt jedenfalls keinen Jahresrückblick oder so, an dem man vorbeikommt, ohne der Fridays for Future nicht eine zentrale Rolle zuschreibt. Wie hast du erlebt, was hat sich denn in diesem Jahr Fridays for Future verändert in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit?
Also ganz klar, wir haben ganz viel Aufmerksamkeit erregt und wir konnten immer mehr Leute dazu gewinnen, die auch mit uns dastehen, für den Klimaschutz eben. Und was auch ganz wichtig ist, dass jetzt die Klimapolitik ganz oben in der Agenda steht und dass auch ein Klimakabinett gegründet wurde und dass das jetzt auch Thema ist und dass es auch endlich anerkannt wird, dass es ein ernstes Thema ist und dass wir an der Klippe stehen und dass da endlich was gemacht werden muss.
Genau, das wäre auf jeden Fall eine legitime Forderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätte ich mal eine Frage wieder an die ganze Runde. Und zwar in Bezug nochmal auf den Zusammenhang zwischen eben diesen ausbeuterischen Aktivitäten von deutschen Firmen. Denn auf der einen Seite, wenn die deutsche Regierung eben die Klimaagenda im eigenen Land als ja sehr wichtig ansieht und da vielleicht auch handelt, dann ja, ist das so ein kleiner Beitrag global gesehen, dass es ja eigentlich wieder relativiert wird von eben den anderen ausbeuterischen Tätigkeiten. Gäbe es denn aus einer politischen Perspektive oder vielleicht auch aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken?
Ich bringe ein ganz klares Beispiel, wie schnell das immer geht in der Wirtschaft. Die Regierung in Brasilien hat in den letzten Zeiten sehr, sehr viel Pestiziden freigegeben. Jetzt sah ich eine große Propaganda, wo auch eine deutsche Firma davon profitiert. Denn sie bauen jetzt Drohnen und dann kann man ferngesteuert 200 Liter Gift ausspritzen. Und natürlich profitieren die Firmen hier davon in diesem Geschäft. Das ist nicht so einfach, aber da gibt es ganz klare Vorgaben schon, was da geändert werden kann, dass man nachvollziehen kann, wer hat Verbindung wohin. Das ist dieses Lieferkettengesetz. Und da könnte man schon viel erreichen, wenn das global angesehen wird, von hier aus und von Brasilien aus, diese Veränderung einzubringen. Und die Wichtigkeit von die ganze Bewegung Fridays for Future ist auch in Brasilien zu merken, leider nicht aus der positiven Seite. Ich möchte gerne sehen, dass die Bewegung in Brasilien noch mehr ankommen wird. Es gibt sie, es sind viele, die mitdemonstrieren. Aber die Anfeindung und auch die Fake News gegen diese Bewegung sind auch sehr groß. Aber das bedeutet auch, sie stören irgendjemand, der sich jetzt Sorgen macht und macht Gegenpropaganda, dass diese Bewegung nicht so ankommt.
Haben denn KlimaschützerInnen in Brasilien mit Repressionen zu kämpfen oder diese zu befürchten, gerade unter der neuen Regierung unter Bolsonaro?
Ja, sehr viele. Wir hatten nochmal viele, auch indigene Menschen, die ums Leben gekommen sind, die ermordet wurden, weil sie sich im Kampf für die Natur, für den Umwelt, den Regenwald eingesetzt haben. Und das ist wieder, also von den Zahlen her sieht man, dass die Zahlen gestiegen sind, so wie auch die Zahlen gestiegen sind von Abholzung im Amazonasgebiet. Also es leiden sehr viele Menschen, die sich einsetzen in diese Gesellschaft, weil sie nicht mehr frei ihre Meinung sagen können und angefeindet werden in der Gesellschaft.
Wir haben gerade schon gesprochen über Fridays for Future, nicht nur in Deutschland, auch in Brasilien. Über Menschenrechtsverletzungen, die eben mit Klimawandel und vor allem mit Ressourcenausbeutung und auch materieller Ausbeutung zu tun haben. Worüber ich jetzt gerne noch mit euch sprechen würde, wäre denn ein kleiner Ausblick. Und zwar eure Einschätzung, was gerade ein gravierendes Thema oder ein gravierendes Problem ist, das man aber relativ einfach, oder das ist einfach nicht unbedingt, aber zeitig lösen könnte. Vielleicht, wenn da jeder von euch einfach mal so einen kleinen Impuls geben könnte durch die Runde.
Gut, ich könnte mal ein einfaches Thema ansprechen, weil wir es in mehreren der Projektländer erleben, in denen wir als Peace Brigades arbeiten. Ich habe es persönlich in Kolumbien erlebt, dass Menschen von ihrem Land vertrieben wurden und dann wurden Ölpalmenplantagen angebaut. Wir als Friedensteam begleiten die Menschen, die zurückkehren auf ihr Land, die drum kämpfen um ihr Land. Und gleichzeitig sehen wir, dass eigentlich, um eine Lösung dieses Problems zu finden, dass Palmöl in Europa nicht mehr so viel konsumiert werden sollte. Und wir haben auch ein Bildungsprojekt dazu, um hier drüber aufzuklären, auch schon in Schulen. Denn Palmöl finden wir auch hier in Deutschland in ganz, ganz vielen Produkten, fertig möglichen Lebensmitteln und Kosmetik und Waschmitteln, derweil auch in den Tanks der Autos. Und gerade dieses erneuerbare Energien für die Tanks der Autos, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und als Ausblick sehe ich eigentlich auch, dass man hier im Konsumverhalten was ändern kann, dass aber auch die Politik Bedingungen verändern muss. Ich sehe jetzt keine Lösung, dass man ja jetzt vom Dieselkraftstoff zum Biodiesel oder Agrardiesel kommt. Das ist auf keinen Fall eine Lösung, denn es beutet nochmal die Leute aus in anderen Ländern. Und wenn man jetzt an Elektroauto denkt, das macht zwar hier bei uns die Umwelt sauberer, die Luft sauberer, aber auch das wird wieder neues Ressourcen ausbeuten in anderen Ländern. Ich glaube, wir müssen hier Bedingungen schaffen, dass wir gar nicht so viel Energie verbrauchen. Bei Verkehrspolitik wäre es recht einfach zu denken, dass man mehr auf Fahrräder und Öffentliche setzt und nicht auf einen motorisierten Individualverkehr, egal mit welchem Treibstoff der fährt. Ja, und noch vieles mehr. Ich glaube, da haben andere noch weitere Vorschläge.
Ja, also ganz klar, ich finde, mittlerweile ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, also dass es uns bewusst ist, dass mehr Treibhausgase zugelassen werden, als eigentlich durch die Pflanzen wieder aufgenommen wird. Und deswegen steht auch ganz zentral das Netto Null CO2. Und das heißt, wir versuchen, so viele CO2 oder eben Treibhausgase zuzulassen, wie durch Pflanzen aufgenommen werden, damit eben Folgen wie Tsunamis oder Dürreperioden nicht vorkommen. Und das kann man gut eigentlich kontrollieren durch zum Beispiel den Ausbau von dem ÖPNV. Je mehr Leute aufhören, Auto zu fahren, desto weniger Abgase haben wir in der Luft. Also man fängt immer klein an. Klar können wir jetzt nicht sagen, alle Kohlekraftwerke jetzt von heute auf morgen aus. Man muss immer klein anfangen. Ich meine, die Bewegung hat auch alles klein angefangen mit dem Klimaschutz. Und wenn man selber auch nachdenkt, was mache ich in meinem Alltag falsch, was führt zu einem Klimawandel, dann musste man sich einfach selber aufklären lassen, was kann ich in meinem Konsumverhalten ändern, welche Produkte soll ich lieber vermeiden und soll ich lieber saisonale Produkte kaufen, als jetzt unbedingt meine Avocado aus Lateinamerika. Solche Dinge eben.
Ja, ich glaube, das ist auch meine Hoffnung. Und wenn ich das von jungen Leuten höre, können wir sagen, es gibt Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube, das war jetzt eine schöne Definition von Nachhaltigkeit, dass wir nicht mehr verbrauchen, als unsere Mutter Erde hergeben kann. Und das hat direkt zu tun mit unserem Verhalten im Alltag, meine Entscheidung, die ich treffe, wie bewege ich mich, wie kleide ich mich. Und alles hat damit zu tun, wie wir mit dem Schutz von unserer Mutter Erde umgehen. Und das ist eine Sache, die muss mit Bildung, mit Zusammenarbeit, und da können verschiedene Organisationen, Kirchen, Schulen immer mitarbeiten, dass dieses Bewusstsein aufgeweckt wird. Und dann freue ich mich, wenn ich junge Leute höre, sie interessieren sich für diese Welt. Ich habe mich gefreut, dass meine Tochter mich aufmerksam gemacht hat auf Bücher. Dann habe ich gelesen die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers. Und dann kommt diese ganze Entwicklung. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass junge Leute sich interessieren, es verstehen und wissen, auch ich kann da beitragen. Wir können die Welt nicht von heute auf morgen ganz verändern und CO2-Ausstoß von so viel auf null zu schrauben, von einer Stunde auf die andere geht auch nicht. Aber jeden Schritt, den ich tue, er trägt dabei. Und da hat der Konsum besonders mit zu tun. Also das ist meine Hoffnung, dass es immer wieder Unterstützung gibt für Bewegung, besonders für Bildung, wo diese Themen angesprochen werden. Auch ich glaube, diese Lateinamerika-Woche ist nochmal so eine Möglichkeit, dass wir im Gespräch, ich freue mich, dass ich jetzt verschiedene Leute kennenlerne und wir über diese Themen diskutieren können, vielleicht nicht alle Lösungen finden, aber ein Weg zeichnet sich auf, wo wir weitergehen können.
Ja, das ist doch dann auch ein hoffnungsvoller Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei uns gewesen seid. Vielen herzlichen Dank.